Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Es sind die letzten Wochen, die letzten Minuten, zumindest wenn man auf die WTA-Tour schaut, der Saison 2025. Ja, wir geben natürlich nicht auf und bleiben immer am Ball und glauben an das Gute im Tennissport. Und mit dabei in dieser Woche ist auch Henrike. Hallo.
Hallo.
Ja, Henrike, und wir beide so als Kölner, wir freuen uns natürlich die Tage, denn die großen Fußballvereine hier in der Stadt, die geben so kurz vor dem 11.11. bekannt, was für schöne Karnevalstrikots sie sich einfallen lassen haben. Und die ATP hat sich gedacht, richtig. Mensch, da machen wir doch direkt mit und präsentieren ein neues Logo. Von daher,
genau, das haben die abhängig vom Kölner Karneval
natürlich
gemacht.
Absolut, und daher natürlich genau dieselbe Frage wie zu den Karnevalstrikots. Wie gefällt es dir denn?
Ja, wie gefällt mir das Logo?
Kaufst du es dir, Henrike?
Wie alle anderen Logos nicht. Ich meine, manchmal hat man natürlich, gerade wenn man noch so in der Tenniswelt unterwegs ist und irgendwie auf so Turnieren unterwegs ist, hat man normalerweise eine Akkreditierung. Da spätestens da ist das Logo dann tendenziell schon mal drauf. Da kommt man dann nicht so drum rum. Aber aktiv kaufen würde ich mir das nicht. Habe ich auch mit den vorherigen nicht gemacht. Deswegen, das wäre jetzt kein fairer Vergleich oder kein Gradmesser meiner Begeisterung. Ich weiß nicht, ich habe es mir angeguckt und habe gedacht, ja, ist ein Logo, ne?
Ja, wir hatten da gerade im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Also was natürlich, wenn man sich gerade die Entwicklung von diesen Logos, gerade auch bei der ATP anschaut, dass es natürlich immer mehr in diese Richtung geht, dass es so aufgeräumter wird. Wir sind da jetzt hier kein optisches Medium, aber ich denke mal, dass diejenigen, die uns zuhören, sicherlich diese neue Logo-Präsentation gesehen haben. Sonst schaut es euch jetzt gerne mal parallel an. Und ja, man sieht halt so, das Ganze wird nochmal so ein bisschen reduziert. Da geht jetzt einfach so ein fliegender Ball von links nach rechts einmal durch das Logo durch und endet dann quasi mit dem P hinten. Es geht immer mehr so ein bisschen in die Richtung Firmenlogo, kann man auch sagen, Henrike.
Ja, nun könnte man argumentieren, dass die ATP natürlich eine Firma in der Form ist. Aber man kann auf jeden Fall sagen, es geht weg vom Spieler. Also das ist jetzt im Verlauf, also wenn man auf die ATP-Seite geht und deren eigenen Artikel zu dem Logo findet, haben die Logos aufgeführt von 1972, dann gab es 1990 ein neues Logo, 2001, 2009, 2018 und jetzt 2025. Und was man klar sagen kann, es geht halt weg vom Spieler. Alle anderen Logos haben irgendwie eine Form von Mensch, menschlicher Figur noch drin. Und das ist jetzt das erste Logo, das wirklich da gar keine Verbindung mehr hat. Und du sagst das so, diese Flugkurve von dem Ball, das erschließt sich einem natürlich, wenn man das auch den Brand-Film dazu gesehen hat. Aber ich weiß jetzt noch nicht mal, ob jemand, der das ATP-Logo vorgesetzt bekommt und halt kein Tennis-Fan ist, das identifizieren könnte. Also es geht schon weg von dieser Individualisierung, ja, wie du selber sagst, hin zu so einem sehr reduzierten, sehr ja, ich finde es ein bisschen austauschbar, weil was soll ATP heißen? Also du musst, ich finde, mit diesem Logo musst du schon sehr genau wissen, wo du dich bewegst, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, worum das Thema, also worum es geht.
Ja, das ist definitiv ein Punkt. Klar, dass man den Außenstehenden, in Anführungszeichen, keinen Tipp mehr gibt, ja, was man hier eigentlich repräsentiert. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja, aber letztendlich, wie du sagst, ist es irgendwie auch nur ein Logo, wo man natürlich irgendwie drauf guckt, weil man sich schon dafür interessiert, was die sich denn natürlich so ausgedacht haben. Wir wissen aber, glaube ich, alle, dass ja die sportlichen Betätigungen der Spieler sich dadurch nicht groß verändern werden. Wo wir aber gerade beim Thema Karneval sind, wir haben ja quasi auch bei den Damen in dieser Woche halt schon die Jahresendparty gesehen, nämlich bei den WTA-Finals in Riad. Und Man muss dazu sagen, wir nehmen am Samstagmorgen auf. Also wir sind jetzt hier gerade bei uns in der Aufnahme vor dem Einzelfinale zwischen Arina Sabalenka und Elena Rybakina. Wir müssen, glaube ich, gar nicht groß zurückschauen auf die Woche, sondern wen ich mir so ein bisschen rausgesucht habe, finde ich, über wen wir mal sprechen können. Denn sie war aus meiner Sicht in diesem Jahr gar nicht so groß präsent, ist Elena Rybakina, die sich sehr kurzfristig für die WTA-Finals noch qualifiziert hat. Jetzt eine sehr gute Woche gespielt hat in Riad und im Endspiel steht. Und ich hatte das Halbfinale komplett gesehen. Und was da so mein Eindruck war, ja Mensch, die Rybakina, die erinnert wieder so ein bisschen an diejenige, als sie Grand Slams gewonnen hat, nämlich Wimbledon.
Ja, also ich glaube, Rybakina hat sich mit dem Titel in Ningbo dann noch qualifiziert. Also da hat sie wirklich kurz vor Schluss noch mal alles reingeworfen und sich dann nach Riad noch so reingeschoben. Ja, und die Woche, so wie du es sagst, ist wieder sehr typisch Rybakina gewesen, was ich so gesehen habe. Ich bin jetzt hier ehrlich und sage, ich habe jetzt nicht so mega viel gesehen. Aber das, was ich gesehen habe, das war schon wieder so dieses Typische, was man von ihr kennt. Sehr ruhig, sehr, ja, fast schon frostig, da ihren Stiefel runtergespielt und ihre Waffen da ausgenutzt. Und das macht sie dann ja auch so gefährlich. Also Rybakina ist ja so der klassische Fall von Spielertyp. Wenn die einmal rollt, dann ist das sehr schwer, da irgendwie dran zu kommen, weil dann ist sie kaum angreifbar. Und wenn sie dann natürlich auch im Return wenig Fehler macht, dann hast du halt nicht mehr so viel auf der Platte, um ihr dabei zu kommen. Das ist nicht unmöglich, aber ich hatte schon so den Eindruck, dass es wirklich wieder so dieses, wie du sagst, was man so von ihr kennt, wenn sie wirklich gut drauf ist.
Wenn man so ein bisschen auf ihre Saison zurückschaut, ich weiß gar nicht, ob ich überrascht gewesen bin, aber dadurch kam ich nämlich eigentlich darauf, dass ich so dachte, wir können mal wieder über sie sprechen. Denn aus meiner Sicht ist sie dieses Jahr echt so ein bisschen unterm Radar geflogen. Wenn man sich jetzt ihre Grand Slam-Ergebnisse anguckt, ja, dann sieht man halt, dass da auch so das ganz große Ergebnis halt gefehlt hat. Dreimal Achtelfinale in Wimbledon, dann sogar schon in der dritten Runde raus. Sie hat, du sagtest es gerade jetzt, in Ningbo den Titel geholt. Sie hat im Mai in Straßburg auch ein 500er-Turnier gewonnen. Sie ist auch nie so richtig jetzt abgefallen in der Weltrangliste. Ich glaube, die schlechteste Platzierung, die sie hatte, war irgendwie so Rang 12 oder sowas rum. Aber trotzdem ist sie für mich jetzt eine Spielerin dieses Jahr gewesen. Wenn du mich jetzt so vor irgendwie einer Woche angesprochen hättest, was hat die eigentlich für eine Saison gespielt, muss ich sagen, hätte ich dir das irgendwie gar nicht so richtig sagen können. Hätte sogar eher gesagt, ja, die hat, glaube ich, eher eine schlechte Saison gespielt. Aber das kannst du ja nicht, wenn du bei den WTA-Finals dabei bist.
Ja, das kannst du wirklich nicht. Ich meine, die WTA-Finals, muss man natürlich zugeben, sind jetzt nicht ganz so titelgesteuert. Klar, hast du einen guten Titel, dann kommst du tendenziell weiter. Und dann gibt es natürlich bei den Finals auch noch diese Grand-Slam-Regel, ne, dass du dich da im Zweifelsfall reinschieben kannst. Aber wenn du bei den Finals mit dabei bist, dann musst du halt in irgendeiner Form konsequent im Schnitt gut gewesen sein. Und ich glaube, so kann man ihre Saison auch beschreiben, dass sie da wirklich in einer Form halt vielleicht nicht für das, was sie kann, immer so oben war, wie es bei ihr möglich ist, aber dass sie halt auch nie unter so ein gewisses Level rutscht. Und dann machst du halt Punkte. Und wenn du das hinbekommst, dann stehst du in den WTA-Finals. Weil das ist ja nun mal das Turnier der Jahresbesten und nicht der meisten Titelträger. Gut, geht oft Hand in Hand, aber dafür ist es ja da, ne, um die Besten einer Saison noch mal zu testen. Und da hat sie dann gezeigt, dass sie halt ein Level hat, was sie dorthin trägt, ganz egal, wie es gefühlt vielleicht sein mag.
Ja, und nach dem Endspiel werdet ihr sicherlich diese Folge hier hören, von daher wisst ihr dann natürlich schon mehr. Einen ganz spannenden Funfact fand ich aber dann wirklich, dass ich noch gelesen hatte, dass sowohl Rybakina als vor allem auch Sabalenka noch nie die WTA-Finals gewonnen haben. Also für beide besteht die Möglichkeit, zum ersten Mal diesen Titel zu gewinnen. Für Rybakina wäre es sicherlich auch einer der größten Erfolge, die sie bisher erreicht hat. Ja, und dann ist die WTA-Saison 2025 auch beendet. Die nächsten Wochen wird es da ein bisschen ruhiger und ich hatte es eben schon gesagt, Karneval in Köln, Karneval in Riad und nächste Woche auch noch Karneval in Turin, ATP-Finals. Da schauen wir natürlich nochmal viel, viel genauer auf Alexander Zverev. Und da können wir sagen, der hatte, so wie sich's für Deutsche natürlich gehört, bei Auslosung Losglück.
Gehört sich das für Deutsche so?
Ja, zumindest wurde das früher immer über die deutsche Fußballnationalmannschaft bei den Männern gesagt, dass die gerade so in Qualifikationen und so immer riesiges Losglück haben. Über den FC Bayern wird es auch gesagt, wobei, gut, da habe ich vielleicht auch die falsche Vereinsbrille auf, aber von daher.
Ja, vielleicht möchte Jan-Lennart Struff da noch ein Wörtchen mitreden, ob das Losglück immer so ist.
Ja, oder wir bürgern ihn aus. Mal gucken.
Weil der ja pünktlich zu Grand Slams ist ja manchmal, dass du so denkst, ach verdammt.
Ja, das stimmt, aber gut, er ist wirklich ein Gegenargument, ja.
Ja, aber du hast recht. Also Alexander Zverev hätte es blöder treffen können. Sagen wir mal so, ich glaube, bei den ATP-Finals hast du jetzt immer harte Gegner. Aber ich glaube, von denen, auf die er treffen könnte, er ist zumindest Taylor Fritz in der Gruppenphase schon mal aus dem Weg gegangen. Ich glaube, das ist mit am wichtigsten. Wir können es ja mal auflösen. Also Alexander Zverev ist in der Björn Borg-Gruppe mit Jannik Sinner, Ben Shelton und XXX, da kommt jetzt drauf an, wie Lorenzo Musetti sich noch schlägt, wer da dann reinrutscht. Und die andere Gruppe, das ist die Jimmy Connors Group. Da ist Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz und Alex de Minaur. Ich weiß es nicht. Also leicht ist natürlich keine Gruppe, gerade mit Jannik Sinner. Gut, wobei ich das letzte Match aus Paris jetzt nicht ganz heranziehen möchte. Da hatte Zverev ja wohl auch körperliche Probleme, da ist er ziemlich gefressen worden. Davor das Match in, was war es, Wien? Basel? Wien, glaube ich. Siehst du, mein Hirn. Da lief es ja besser und Shelton und auch egal, wer durchrutscht, ob das jetzt Auger Aliassime oder Musetti ist, glaube ich, ist für Zverev schaffbar. Also die Chancen sind da. Letzten Endes ist es natürlich eine Frage, wie ist er drauf? Und das ist wie die vierte Person in seiner Gruppe, unknown.
Ja, letztendlich ist es, glaube ich, auf dem Niveau wie auch bei den, ich sag mal, üblichen Turnieren, weil wir spielen hier ja nun mal jetzt in einer Modus-Gruppenphase. Aber es ist Tagesform natürlich auch einfach. Also, weil das kennen wir auch aus den letzten Jahren. Guck mal, wir hatten gerade den Fall, dass ich erwähnt hatte, Sabalenka hat noch nie die WTA-Finals gewonnen. Das überrascht zuerst. Aber wie oft hatten wir ja auch in den letzten 10 Jahren bei den ATP-Finals Sieger? Da fällt mir zum Beispiel ein Grigor Dimitrov ein oder auch ein Stefanos Tsitsipas, die in dieser Woche auch gewonnen haben bei einem hochkarätig besetzten Feld, einfach weil sie vielleicht ja bei diesem Fitnessfaktor auch dann irgendwie nach dieser langen Saison noch einen Tick vorne lagen und sich das daher entschieden hat. Von daher würde ich sogar auch fast sagen, so richtig Prognosen, gerade jetzt so Mitte November, boah, die sind da, glaube ich, auch echt schwierig.
Ja, und vielleicht können wir da jetzt ja auch Rybakina ranziehen. Ne? Ich finde auch, Alexander Zverev hatte im Schnitt wahrscheinlich, wenn man so zurückblickt auf das Jahr, gefühlt für manche nicht die beste Saison, definitiv nicht. Aber er hat es trotzdem wieder hinbekommen zum, ich weiß gar nicht wie vielten Mal, 7. Mal oder so, bei den ATP-Finals dabei zu sein. Und bei den ATP-Finals hat er bis jetzt ja durchaus auch gezeigt, dass er da nicht so ganz schlecht unterwegs ist. Also ich glaube, wenn man diesen Rybakina diese Ehre zuteil werden lässt und sagt, naja, letzten Endes kommt es halt drauf an, über die Saison im Schnitt gut zu spielen und genug Punkte zu machen, muss man diese Ehre einem Alexander Zverev in dem Falle dann auch zuteil werden lassen. Also ich glaube, das kann man schon auch mal anerkennen, dass er eben trotz einer wirklich für ihn buckligen Saison es trotzdem wieder hinbekommen hat, in diesen Finals zu stehen. Und auch das ist eine Leistung, ne?
Und vor allem es nicht irgendwie jetzt auf den letzten Drücker geschafft zu haben.
Weil das stimmt.
Das ist ja wirklich so eine Sache, finde ich, das zerreden ja wir sogar auch mit. Er ist Weltranglistendritter. Und das ja eigentlich schon ziemlich, ziemlich lange in dieser Region, zwischendurch vielleicht auch mal Vierter. Aber er hat sich ja wirklich das ganze Jahr über da oben konstant gehalten. Und er hat jetzt keine Gurkensaison gespielt, wo er irgendwie lange um Turin zittern musste.
Ja, ja. Ich meine, da können wir natürlich auch noch auf diese Punkteaufdröselung kommen, die jetzt auf Tennis-Social-Media rumschwirrte. Er ist halt die 3, ne? Klar, macht einen riesen Punkteunterschied nach oben. Aber man muss auch sagen, alle anderen haben weniger, ne? Also er ist irgendwie noch am dichtesten dran. Auch so kann man es halt lesen. Insofern, ja, glaube ich auch, dass man da durchaus das auch würdigen kann. Es ist sicherlich nicht sein Anspruch, dass irgendwie so, ich glaube, er hat sich da auch mehr erhofft und mehr erwünscht. Aber letztlich sollte man es auch so betrachten, er hat es auch doch wieder geschafft und eben auch nicht irgendwie. Ne? Da kann Lorenzo Musetti, muss da mehr zittern jetzt heute.
Richtig, ja, auch Zeitpunkt der Aufnahme wahrscheinlich entschieden, aber der muss gegen Novak Djokovic in Athen dann beispielsweise das Endspiel gewinnen, um Felix Auger-Aliassime noch zu überholen. Wobei natürlich auch möglich ist, dass dann noch ein Spieler absagt und Musetti nachrückt. Aber
das wäre doch fies. Djokovic kickt Musetti raus und sagt dann, ich habe keinen Bock. Und
dann sagt dann ab, ja, ja. Na, was heißt, es wäre fies.
Er doch irgendwie nach.
Es wäre ja, Musetti gegenüber wäre das ja eigentlich nett, wenn er ihm direkt am Netz sagt, nach dem Sieg, so sei nicht traurig.
Ich habe keinen Bock.
Ich fahr da eh nicht hin, ich bleibe hier zu Hause.
Das kann auch sein, ja.
Aber gut, wissen wir wahrscheinlich dann schon mehr, wenn ihr diese Folge sogar hören werdet. Auf jeden Fall, ja, Zverev, also Andrea Petkovic zum Beispiel, hatte ich gelesen, hat es diese Woche jetzt auch nochmal gesagt, dass eigentlich für sie Alexander Zverev hinter Sinner und Alcaraz klar die Nummer 3 ist, weil sie gerade im spielerischen Element ihn schon noch weiter sieht als zum Beispiel auch ein Fritz oder ein Shelton oder auch selbst ein Dani Medvedev. Klar, das sind natürlich auch immer so Aufnahmen, die wir uns irgendwie selber machen, die dann relativ schnell natürlich auch wieder anders ausfallen können. Wenn natürlich jetzt gerade bei den Australian Open, erster Grand Slam im neuen Jahr, irgendwie ein Spieler in der ersten Woche besonders auftrumpft, wie oft haben wir das, dass wir den dann irgendwie, ja, als den, ich sag jetzt mal, Sinner-Alcaraz-Jäger, auch wenn es so wortwörtlich jetzt vielleicht nicht benutzt worden würde, sehen und plötzlich ist er dann irgendwie im Viertelfinale doch raus. Von daher harren wir mal der Dinge. Wir freuen uns aber natürlich trotzdem auf die Finalwoche in Turin, weil die Chance, glaube ich, schon hoch ist, dass wir noch einige gute Matches sehen werden. Ja, und dann geht's langsam Richtung Saisonende. Denkt man ja immer so im Tennis, aber Henrike, das ist mittlerweile ja auch irgendwie gar nicht mehr so, denn wir haben noch Billie Jean King Cup, wir haben Davis Cup, wir haben sogar noch die Next-Gen-Finals, die dann erst so kurz vor Weihnachten irgendwie Mitte Dezember sind, auch in Saudi-Arabien in Jeddah ausgetragen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit sogar relativ hoch, dass wir da auch mit einem Auge mehr drauf schauen in diesem Jahr. Denn da hat Justin Engel ganz wunderbare Voraussetzungen, aktuell dabei zu sein. Von daher, Henrike, ja, so richtig Schluss ist eigentlich nie, weil dann geht es ja nachher auch schon wieder von vorne los.
Ja, das ist ja alle Jahre wieder, stehen wir da und denken, so richtig ruhig wird es nie. Da gibt es vielleicht im Tennis gefühlt so 2 Wochen ganz am Ende des Jahres oder 3, wo mal wirklich gefühlt gar nichts ist. Und in diesen 3 Wochen hat man dann oft auch schon die ersten Trainingsvideos von irgendwem, der halt vorher die Saison beendet hat und jetzt schon in die Preseason einsteigt. Es ist schon sehr zermürbend. Ich meine, wir sitzen natürlich wir haben den Vorteil, wir können einfach sagen, okay, wir gucken es nicht und damit ist das Thema für uns erledigt. Aber für jemand, der in dieser Mühle drin hängt, ist das schon nicht so angenehm. Und sagen wir mal so, wir haben ja jetzt gehört vor, was, 2 Wochen, 3 Wochen, dass jetzt noch ein Masters hinzukommt ab 2028. Und wenn sie da, oder frühestens ab 2028, und wenn sie da nicht irgendwas anderes rauskegeln, wird der Plan jetzt auch nicht dünner. Ne? Also dann warten wir noch auf die nächste Exhibition auf dem Mond oder so. Weiß der Geier, welchen Markt sie dann noch erschließen wollen. Das Spiel spielen wir ja jetzt schon öfter. Also so wirklich Pause ist nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es als Zuschauer auch manchmal schon so, dass du denkst, was denn noch?
Ja, guter Punkt. Also schreibt uns da auch gerne mal, wie ihr das eigentlich macht so übers Jahr und seht. Aber ich merke auch bei mir natürlich, dass ich dann zunehmend auch mal Wochen habe oder Events habe, wo ich mir jetzt denke, so das muss ich mir nicht geben. Also natürlich die Speerspitze, nehmen wir mal diesen Six Kings Slam. Da habe ich zum Beispiel das Endspiel gesehen, Alcaraz gegen Sinner, aber das hatte dann eher einen beruflichen Hintergrund als einen privaten. Also, weil privat hätte ich mir das, glaube ich, nicht angeschaut, obwohl es Alcaraz gegen Sinner ist. Aber am Ende ist es für mich ein Exhibition, wo ich jetzt nicht irgendwie das Interesse für mich rausziehen würde, unbedingt zu sagen, ach komm, da mache ich mir jetzt irgendwie mal einen schönen Samstagabend mit. Und ja, ich habe das auch dieses Jahr im Herbst gemerkt. Also, die Hallensaison gerade hier in Europa, die finde ich eigentlich immer sehr, sehr interessant. Bin ja früher, hatte ich auch öfter schon mal erzählt, dann gerne irgendwie nach Basel gefahren. Und zum Beispiel in der Woche von Basel habe ich eigentlich gar nichts mitbekommen in diesem Jahr. Das war nämlich noch so ein Punkt, wo ich drüber nachgedacht habe, wo ich so dachte, ey krass, also so wenig habe ich, glaube ich, von Basel noch nie mitgekriegt. Ich hatte in Wien ein bisschen geguckt am Fernsehgerät. Und ja, dann auch jetzt so die Wochen danach. Also ja, Paris, dann natürlich irgendwie guckt man hin, weil es nochmal ein Masters ist. Aber so drumherum würde ich auch sagen, habe ich, glaube ich, so wenig aktiv privat verfolgt wie lange nicht. Und ja, da kann man natürlich auch ableiten, dass auch für Zuschauer natürlich und Personen, die sich mit dem Tennissport irgendwie anders beschäftigen, die Saison natürlich irgendwie immer intensiver, immer länger wird, weil du teilweise natürlich dann auch vielleicht gezwungen wirst, in Anführungszeichen, nochmal hier mehr drauf zu schauen und hier mehr drauf zu schauen. Ich denke mal, das ist ja genau dasselbe jetzt auch bei den Davis Cup Finals natürlich. Also wir haben dieses Jahr in den Top 8 da in Bologna Deutschland mit dem Alexander Zverev. Das sorgt natürlich nochmal für mehr Aufmerksamkeit, was sicherlich auch dafür sorgen wird, dass wir hier im Podcast dann vielleicht auch nochmal rund um diese Woche intensiver sprechen über den Davis Cup als sonst. Österreich ist unter den Top 8 dabei. Das sorgt wahrscheinlich dann auch wieder für österreichische Fans, die diesen Davis Cup natürlich nochmal anders verfolgen. Und ja, so verlängert sich die Saison für alle. Das ist natürlich echt ein Punkt. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie sich das dann mit dem neuen Masters in Saudi-Arabien entwickeln wird, weil ich schon fand, dass die Stimmen oder die Anzahl der Stimmen an Spielern, die da so ein bisschen anmahnen, deutlich größer wird. Und ich deswegen natürlich auch nochmal umso spannender finde, wie sich gerade dieses Drumherum entwickelt mit Exhibitions und was es da so alles irgendwie in den letzten Jahren gab.
Ja, das ist, ich meine, einerseits ist es irgendwie auch ermüdend in der Form, dass ich mir denke, okay, komm, wir diskutieren jetzt seit wie lange über dieses Thema? Ich habe
wahrscheinlich seit 1973.
Ja, das jetzt vielleicht nicht, aber ich meine, ich habe, glaube ich, 2016 angefangen, mich so in der Tennis-Bubble auch als schreibende Kraft irgendwie zu bewegen, wo du einfach ganz natürlich Tennis auch noch mal auf eine andere Art und Weise guckst. Also das sind jetzt bald 10 Jahre. Und ich glaube, dieses Thema ist gefühlt seit 10 Jahren jedes Jahr, dass man irgendwann so einen Punkt erreicht, wo man da sitzt und denkt, oh, ey, das Jahr hat noch 3 Monate, aber ich habe eigentlich auch schon keinen Bock mehr. Also auch als Zuschauer, ich weiß nicht, das ist wie, wenn man eine Schachtel Pralinen frisst. Entschuldigung, dass ich das jetzt so grob sage. Aber ne, die ersten 4 sind super und wenn du dann über die Hälfte hinaus bist, dann denkst du dir vielleicht auch, na, es sind dann doch ein bisschen viel und die letzten schmecken dann auch nicht mehr so geil wie die erste. Und das ist halt auch so dieses Überschießen. Ich verstehe das einerseits. Ich meine, das ist nun mal, die ATP-Tour muss laufen, damit sie Geld macht, auch für die Spieler. Ne? Letzten Endes ist das ja, funktioniert es nur so. Und da kann man sich sicherlich drüber streiten, ob das jetzt alles fair verteilt ist und ob man da nicht in der Form schon was verbessern könnte, also dass man nicht mehr addiert, sondern einfach das, was man eh schon erwirtschaftet, vielleicht etwas netter unter die Leute bringt. Anyway, aber es ist natürlich auch verständlich, dass man sagt, wenn sich da eine Möglichkeit eröffnet, warum es nicht machen? Aber ich weiß nicht, ob das dem Produkt immer so gut tut. Also ich merke es halt für mich als Zuschauende auch, dass ich denke, irgendwann reicht es mir auch. Und ich habe halt die Chance zu sagen, dann schalte ich den Fernseher aus oder gucke den Stream nicht oder lese einfach keine Nachrichten. Aber die Möglichkeit hatten Spieler nicht. Und wir reden ja jetzt hier, wenn wir von einem Zverev, einem Sinner oder einem Alcaraz reden, die könnten wahrscheinlich ein Dreivierteljahr sagen, leck mich am Arsch, ich mache einfach nichts oder spiele nur ausgewählt und denen wird es trotzdem gut gehen. Aber jemand, der halt Top 100 ist, als ich nicht auf Platz 95 steht, der hat den Luxus nicht so. Und das ist halt das. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es zerfasert halt auch immer mehr. Wir reden da seit 10 Jahren drüber, aber es wird nicht besser, sondern gefühlt irgendwie auch immer schräger.
Ich glaube, du hast sogar einfach den Punkt damit gemacht, dass wir seit 10 Jahren, also jetzt zumindest wir zwei, kann man sagen, drüber sprechen. Und ja, wahrscheinlich werden wir da in 10 Jahren genauso drüber reden. Weil wahrscheinlich auch einfach die Gesamtkonstellation, denn im Grunde sind die Tennisspieler natürlich auch alle, wenn man so will, Ich-AGs und agieren selbstständig und haben natürlich auch irgendwie sportlich, aber vor allem auch natürlich dann finanziell gesehen eigene Ziele, nehmen eigene Angebote an und das System wirst du ja nicht komplett auf den Kopf stellen können. Also wahrscheinlich scheitert es am Ende auch einfach daran.
Du würdest es können, nur dann müssen alle mitmachen. Ich meine, das ist ja dasselbe Problem in so vielen politischen Diskussionen, die wir haben. Ich glaube, ich bin ja der festen Überzeugung, es gibt Lösungen für alles. Nur dann muss halt auch jeder dran teilnehmen und daran scheitert es dann meistens. Ne? Weil jeder muss dann was geben, jeder muss auf was verzichten, jeder muss sich vielleicht auch auf was Neues einstellen. Und das ist etwas, was wir Menschen tendenziell am schlechtesten können.
Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
Was wir aber halt, ich weiß nicht, ob es schön ist. Das ist ein Schlusswort.
Ich streiche das schön, hast recht.
Ja. Leute, es wird kalt, es wird dunkel, wir haben hier Nebel.
Du hast Nebel? Wir haben hier keinen Nebel.
Ja, der geht langsam weg, aber so richtig schön ist es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn man aus dem Fenster guckt. Wir sind ja ein bisschen auseinander in Köln, aber hier ist so richtig grau in grau.
Ja, okay, also weiter oben schon.
Achso, okay.
Aber da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, wo wir uns am Ende natürlich alle einig sind. Das ist die Party. Deswegen freuen wir uns auf Karneval in Köln, auf Karneval in Turin und freuen uns natürlich auch auf eure Zuschriften. Gerne per E-Mail kontakt@tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns auf den gängigen Plattformen unter Tennisproleten. Und sonst bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Enrique, dir vielen Dank für diese launige Runde und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
In diesem Sinne, Allah.